ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Im Sog der App. Wie gefährlich ist TikTok?
Der Kopf fast um 90 Grad nach unten geneigt, der Blick starr auf das Handy gerichtet. Das ist so die typische Körperhaltung vieler junger Menschen. Liegt unter anderem an TikTok, die Videoplattform aus China, die einen nicht mehr loslässt, sobald sie einmal angeklickt wurde. Ist ein bisschen wie früher die Samstagabendshow im Fernsehen. Wer die nicht gesehen hatte, konnte am Montag auch nicht mitreden. Das Dumme ist nur, dass TikTok einen nicht nur am Samstag zuballert, sondern jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. In den USA wird das nun in mehreren Bundesstaaten gerichtlich angegangen. Die haben Klage eingereicht und wollen damit die jungen Leute besser schützen.
TikTok has knowingly exploited our young people for profit.
TikTok hat wissentlich unsere jungen Menschen ausgebeutet, um damit Geld zu machen. So einfach ist das.
It's really that simple.
Sagt Rob Bonta, der Generalstaatsanwalt von Kalifornien. TikTok habe seine Video-App so gestaltet, dass besonders Kinder immer mehr Zeit mit ihr verbringen. Von Video zu Video springen die automatisch loslaufen.
Makes me feel alive. This is a tough hurricane.
Das mache Kinder und Teenager süchtig.
They have chosen.
Sie haben Profit über die mentale Gesundheit einer ganzen Generation junger Menschen gestellt. In den ganzen USA seien Millionen User betroffen. Neben Kalifornien klagen 13 weitere US-Bundesstaaten. Kritik gibt es auch an sogenannten Beauty-Filtern bei TikTok. Mit denen können User das eigene Gesicht, die Frisur, die Körperform digital verändern. Das führe zu unrealistischen Schönheitsidealen und erhöhe den Druck, besonders eben auf junge Nutzerinnen und Nutzer. TikTok verteidigt sich, die Vorwürfe seien irreführend. In einem Statement heißt es:
Wir bieten robuste Schutzmaßnahmen, entfernen verdächtige Minderjährige und haben freiwillig Sicherheitsfunktionen für Minderjährige unter 16 Jahren eingeführt.
Die Bundesstaaten wollen, dass TikTok App-Funktionen umgestaltet und hohe Geldstrafen bezahlen muss. Die Tochterfirma des chinesischen ByteDance-Konzerns hat aber noch ganz andere Probleme in den USA.
Was bisher geschah?
Washington DC im Frühling. TikTok-User protestieren vor dem Weißen Haus gegen ein mögliches Verbot der App. Einer von ihnen ist Stephen King, ein Influencer, dem bei TikTok Millionen folgen.
I'm out here to save my job.
Ich bin hier, um meinen Job und meine Redefreiheit zu verteidigen. Außerdem, um die 5 Millionen Menschen zu unterstützen, die über TikTok ihr Publikum erreichen und davon leben. Es geht hier um meinen Lebensunterhalt.
My livelihood is at stake.
TikTok hat zu den Protesten aufgerufen. Der Grund ist ein Gesetz, das Demokraten und Republikaner auf den Weg gebracht haben. Es soll TikTok unter die Kontrolle von US-Investoren bringen. US-Politiker wollen sicherstellen, dass chinesische Behörden keinen Einfluss auf die 170 Millionen US-Nutzer nehmen können oder an deren Daten kommen. Laut Gesetz muss TikTok bis Anfang kommenden Jahres an US-Firmen verkauft werden, sonst droht ein Verbot der App. Aber TikTok wehrt sich gegen das Gesetz. Hauptargument ist das Recht auf Meinungsfreiheit. TikTok-Chef Shou Zi-Chu in einem Video.
We are confident.
Wir sind zuversichtlich und werden vor Gericht kämpfen. Die Fakten und die Verfassung sind auf unserer Seite. Ein entsprechender Prozess läuft seit Mitte September. Beide Seiten haben eine Entscheidung noch in diesem Jahr gefordert.
TikTok im Wahlkampf.
Bis zu einem Urteil ist der aktuelle Präsidentschaftswahlkampf längst vorbei. Und beide Parteien nutzen die App, um Millionen junge Menschen zu erreichen. Junge, wahlberechtigte Menschen. Ob die Republikaner oder die Demokraten.
I accept your nomination.
Das ist doch nur irgendeine Videoplattform, TikTok. Stimmt zwar auf den ersten Blick, ist aber auch nur die halbe Wahrheit, denn sie wirkt im Grunde wie eine Droge. Schon der erste Konsum kann süchtig machen. Dabei kommt TikTok ganz harmlos und spielerisch daher. Wir bekommen eine bunte Welt serviert, voller lustiger Videos und guter Laune. Alles ganz kurz und schnell hintereinander. Lässt sich gut konsumieren und so kommt es, dass TikTok jeden Monat etwa 1 Milliarde Nutzerinnen und Nutzer hat, weltweit. In den USA klagen nun aber die Generalstaatsanwälte von 13 Bundesstaaten plus der Hauptstadt Washington gegen den Betreiber von TikTok, also gegen die Firma ByteDance aus China. Der Vorwurf lautet sinngemäß: TikTok wird absichtlich so aufgemacht, dass Kinder und Jugendliche gar nicht anders können, als damit immer mehr Zeit zu verbringen. Darüber habe ich mit Mathieu Coquelin gesprochen. Er ist Leiter der Fachstelle Extremismusdistanzierung in Baden-Württemberg und er fordert schon länger, dass TikTok reguliert werden muss. Herr Coquelin, wenn ich das richtig verstehe, geht es Ihnen nicht so sehr um das Suchtpotenzial bei TikTok, sondern Sie sehen darin eine Gefahr für unsere Demokratie vor allem. Wie meinen Sie das denn?
Also ich würde das andere nicht ausschließen. Ich glaube nur, es ist immer wichtig, dass man bei dem bleibt, wo man tatsächlich sprechfähig ist. Und was wir halt in unserer Praxis beobachten, ist, dass TikTok dazu führt, dass wir Jugendliche sehr schnell und sehr, sehr unkompliziert in die Nähe von radikalen Ideologien bringen. Um das konkret zu machen, wir hatten das Experiment vor kurzem, ein jungfräuliches Telefon, noch quasi keine Vorerfahrung, frisch gekauft. Und dann installieren wir TikTok drauf und geben den Suchbegriff Islam ein und wir sind sofort im Kontext hochgradig problematischer Akteure.
Das heißt, was meinen Sie mit hochgradig problematisch?
Na, das ist immer so dieser Graubereich zwischen, dass manches noch im Rahmen der Religionsfreiheit durchaus da ist, aber es die Frage ist, inwieweit das quasi uneingeordnet auf TikTok dann eben halt in der Berührung mit Jugendlichen kommen, die außerdem keine Information und keine Kontrastfläche haben, bis hin dann eben zu Inhalten, wo wir Nashids haben. Das sind Gesänge, die eben unterlegt sind, die dann teilweise direkt Bezug aus IS-Propaganda haben. Das heißt, das ist das, was wir dann schon eben das Spektrum, das wir abdecken und das wir bei TikTok finden.
Also vom IS, dem sogenannten Islamischen Staat, dieser Terrororganisation. Jetzt könnte ja der Betreiber sagen, nun gut, wir stellen nur die Plattform zur Verfügung, die Inhalte, die machen die Nutzerinnen und Nutzer und das gehört ja zur Demokratie, dass alles irgendwo verfügbar ist. Wie würden Sie da argumentieren?
Na, zum einen würde ich argumentieren, dass definitiv Sachen vom IS, der in Deutschland ja auch verboten ist als Organisation, da nicht zu finden sein sollten. Also da müsste man im Prinzip Regularien finden, dass das dort gar nicht passieren darf. Und das andere ist, wenn eine Plattform so funktioniert, dass sie den Inhalten aufgrund der Emotionalität und trotz Desinformationsinhalten, die wir ja auch nachweisen können, dass die vorliegen, wenn die bevorzugt, also eine Demokratie, bei der alle Meinungen gleichberechtigt da sein dürfen, dann müssen auch die Regeln für alle gleich sein. Und was wir eben sehen bei TikTok ist, dass wir eine Bevorzugung haben von stark emotionalisierenden Inhalten, dass es keine Regulierung gibt bezüglich klarer Desinformation. Und das ist halt für einen demokratischen Diskurs nicht gut.
Sie plädieren auch dafür, wenn wir zum Beispiel über eine strengere Regulierung von TikTok sprechen, dass die Plattformen in Haftung genommen werden können für bestimmte Dinge. Was stellen Sie sich da vor?
Also in Haftung genommen ist ja auch jetzt keine neue Idee, die ich, glaube ich, für mich allein beanspruchen würde, sondern ich glaube, dass wenn wir uns eben anschauen, wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja ein erster Vorstoß war, die Plattformen auch mit in Haftung zu nehmen, weil sie ja das Forum quasi anbieten, auf dem Desinformation und dergleichen passiert, dann ist es so, dass ich sage, der Nutzer oder die Nutzerin ist die eine Seite, die im Prinzip vielleicht mit einer Falschbehauptung oder mit strafrechtlich relevanten Inhalten auffällt. Der Plattformbetreiber, wenn er das wissentlich nicht löscht, gehört eben mit dazu. Und deswegen finde ich, dass man da einfach auch geltendes Recht anwenden muss in diesen digitalen Sphären. Und ich glaube, die Idee ist tatsächlich jetzt nicht neu von mir. Diese Lorbeeren möchte ich gar nicht einheimsen.
Nun kann Regulierung ja auch bedeuten, dass wir am Ende nichts anderes haben als so eine Art Verbot bestimmter Inhalte oder vielleicht bestimmter Plattformen. Und jetzt wissen wir auch, gerade bei Kindern und Jugendlichen ist immer das interessant, was verboten ist oder was irgendwie nicht jeder haben kann. Wäre das nicht am Ende ein Schuss in den Ofen?
Na, ich glaube, dass man das aufgreifen muss. Also wir kommen mit einer reinen Regulierung. Das ist ja nicht irgendwie, dass ich sage, wir müssen nur das machen und dann ist das Thema erledigt. Sondern parallel braucht es eine Stärkung der Medienkompetenz, weil ich will das Kind ja auch nicht mit dem Bart ausschütten. Also wir dürfen die sozialen Medien jetzt auch nicht einfach als etwas darstellen, wo wir sagen, das ist generell schlecht, sondern wir müssen nur schauen, wo sind Dinge, wo wir gar keinen Einblick haben als Gesellschaft, wie diese Algorithmen funktionieren. Und ich finde, das ist die eine Sache, wenn ein Bäcker nicht verrät, was er in seine Brezelrezeptur packt und die besonders lecker schmeckt. Oder wenn wir eben halt so Plattformen haben, die nachgewiesenermaßen einen so starken Einfluss haben auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf Wahlergebnisse, auf Dynamiken und wir dann sagen, naja, aber die Rezeptur, die würden wir mindestens gerne mal sichten und überall dort, wo wir feststellen, dass Dinge drin sind, die wir einfach an einer anderen Stelle auch klar sagen würden, das geht nicht. Weil wir würden ja im Klassenzimmer auch bestimmte Aussagen sofort einordnen und dann damit leben müssen, dass wir halt zwischen dem, was löst es aus, wenn Verbotenes attraktiv wirkt und wie greift man das pädagogisch auf? Und warum sind wir da im Digitalen irgendwie ja so ganz anders unterwegs? Das ist so.
Wie viel Zeit verbringen Sie jeden Tag vor dem Handy? Wahrscheinlich zu viel. Nachrichten lesen, Freunden schreiben, ein Video anschauen oder mal eben schnell ein paar neue Pullover bestellen im Internet, da fällt es schwer, das Handy einfach mal dauerhaft wegzulegen. Das kann zu einem ernsthaften Problem werden. In den USA haben deswegen die Generalstaatsanwälte in mehreren Bundesstaaten eine Untersuchung eingeleitet vor 2 Jahren. Darunter waren sowohl Demokraten als auch Republikaner. Und die haben jetzt eine Klage eingereicht, und zwar gegen TikTok bzw. gegen die Betreiberfirma aus China. Der Vorwurf lautet folgendermaßen: Diese Videoplattform schade dem Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Es gebe Funktionen, die süchtig machen, und die führen dann auch dazu, dass sich gefährliche Mutproben ruckzuck verbreiten, sogenannte Challenges. Darüber habe ich gesprochen mit Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Universität in Augsburg. Herr Professor Zierer, haben Sie denn Erkenntnisse darüber, wie viel Zeit junge Menschen jeden Tag mit Videos verbringen auf TikTok?
In der Tat gibt es da eine Reihe von Studien, die manchmal ein bisschen das Problem haben, dass sie auf der Selbstauskunft der Nutzer letztendlich basieren. Und damit ist immer ein bisschen eine Unschärfe letztendlich drin. Wir können aber heute davon ausgehen, dass Jugendliche so ab 14, 15 Jahren 6 bis 8 Stunden am Tag ihr eigenes Smartphone nutzen. Und je nach Geschlecht, da gibt es Geschlechtsunterschiede, auch sehr viel Zeit in TikTok sind. Vor allem Mädchen sind mehr Zeit in TikTok als Jungen, die dann lieber Computer, Online-Spiele letztendlich spielen. Aber wir müssen davon ausgehen, so 4 Stunden TikTok am Tag dürfte der Bereich sein, in dem die Nutzer, die Jugendlichen unterwegs sind.
Jetzt könnten wir sagen, okay, das ist halt nur eine Videoplattform, die irgendwelche Inhalte bereitstellt. Oder wäre das zu harmlos formuliert?
Viel zu harmlos. Wenn wir uns diese sozialen Medien anschauen, ob jetzt das TikTok ist, Snapchat ist, Instagram ist, die sind alle durch eine gewisse Programmierung zunächst mal schon so angelegt, dass immer dieses Anerkennung, diese Rückmeldung ganz entscheidend ist. Ob das bei Snapchat die Flammen sind, ob das bei Twitter der Daumen hoch ist oder eben bei TikTok, dass es die Herzchen sind, die ich für Video bekomme, dass es die Anzahl der Follower ist. Immer bekomme ich von außen sozusagen positive Reize, die mich dann letztendlich irgendwann auch in eine Abhängigkeit führen, dass ich diese Rückmeldung immer und immer wieder möchte. Und das darf man nicht unterschätzen. Und der zweite Punkt, den haben Sie ja einleitend schon angesprochen, kommt hinzu, dass natürlich Big Data dafür sorgt, dass ich genau die Videos, die ich besonders like, die ich gut finde, immer und immer wieder bekomme und dadurch ich auch in eine gewisse Informationsspirale hineintauche.
Das eine ist dieses stundenlang vor dem Handy hängen oder über dem Handy hängen, aber das kann ja auch zu psychologischen oder gar körperlichen Schäden führen. Da wird immer wieder drüber berichtet. Was beobachten Sie denn da?
Ja, es gibt ja große Meta-Analysen, die mal umfassend schauen, welche Effekte haben soziale Medien. Rückgang der Lernleistung ist das eine, Bewegungsmangel ist das zweite, das Sie jetzt ansprechen. Das ist relativ einfach zu erklären. Wer am Tag 6 bis 8 Stunden mit dem Smartphone unterwegs ist, der hat halt einfach mal weniger Zeit, sich letztendlich zu bewegen. Und was aber auch hinzukommt, ist sozusagen Einfluss auf die psychosoziale Entwicklung. Wir stellen fest, dass die Kommunikationsfähigkeit vor Ort zurückgeht, weil die gar nicht mehr miteinander sprechen können, sondern nur noch wischen. Wir können auch feststellen, dass bestimmte Themen noch viel früher letztendlich in die Kinderzimmer hineintragen. Da denke ich ganz konkret an das Geschlechterbild, an Vorstellungen eines Schönheitsideals, was vor allem Mädchen bei TikTok immer wieder sehen, was durchaus auch zu einer sexuellen Verfrühung führen kann und was dann langfristig durchaus auch psychische und psychosoziale Probleme nach sich zieht.
Ja, es wird ja auch immer wieder davon geredet, dass da ein bestimmtes Schönheitsideal propagiert wird und Leute dann auf einmal weniger essen, weil sie dünner sein wollen und so weiter. Spielt das auch eine Rolle?
Definitiv. Die Kinder sehen hier diese Influencer, wie sie heißen, nehmen das als bare Münze, nehmen das als ihr Ideal und reflektieren dann natürlich, wie schaue ich aus, wie gebe ich mich im Alltag. Und das kann dann durchaus auch in schwierige Selbstkonzepte führen, das kann in die Persönlichkeitsbildung hineinwirken und kann dann auch zum hochproblematischen Verhalten im Alltag führen, bis hin zu Magersucht, bis hin zu Depressionen und vieles andere, was davon initiiert werden kann.
Jetzt stehen Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Eltern da im Prinzip daneben, sehen dieses Phänomen und müssen damit irgendwie umgehen. Das reicht ja von gut zureden bis hin zu einem Verbot nach dem Motto, auf die Plattform gehst du nicht mehr. Was ist denn da Ihrer Meinung nach der beste Umgang?
Also wir haben ja gerade, um das ein bisschen herauszufinden, vor kurzem eine große Meta-Analyse zum Smartphone-Verboten geführt. Bringt das eigentlich was in der Schule? Macht das Sinn? Mhm. Unser Ergebnis ist ja eindeutig, gerade im Hinblick auf das soziale Wohlbefinden führt ein Smartphone-Verbot zur Steigerung im schulischen Kontext. Aber wir müssen erkennen, dass ein Verbot alleine nie ausreicht. Wir müssen das immer pädagogisch begleiten. Wir müssen den Diskurs suchen. Wir müssen auch die Auseinandersetzung mit den Kindern und Jugendlichen gerade bei dem Thema immer und immer wieder finden.
Ja, zumal nach der Schule ja weitergeht. Also da können Sie das Handy einfach auspacken wieder.
Ganz genau. Und jeder weiß, der Kinder hat, wie es ist, wie sie dann doch darum drängen, noch ein paar Minuten mehr Zeit zu bekommen oder dort noch einen Zugang zu gewinnen, weil es vielleicht die Freundinnen und die Freunde haben. Und all das spielt mit hinein. Also wir können uns nicht auf die Verbote beschränken, sondern wir müssen die Auseinandersetzung suchen und die Kinder damit bestmöglich pädagogisch begleiten, dass sie Schritt für Schritt in eine Medienmündigkeit hineinkommen.
Aber wenn ich da als Vater oder Mutter mit meinem Kind rede und das kritisiere nach dem Motto, das ist nicht gut für dich, dann kommt er ja sehr schnell ab einem bestimmten Alter auf so eine Abwehrhaltung.
Ist ganz klar und das hat durchaus was mit der psychologischen Entwicklung zu tun. Also diese Impulssteuerung geht ja vor allem auf diesen präfrontalen Kortex zurück, der im jungen Jahr noch nicht ausgebildet ist. Experten sagen frühestens mit 18, manche gehen sogar auf bis 35 Jahren und damit kann man erkennen, wie schwierig das ist für die jungen Menschen, das zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen diese Debatten führen, weil nur so Medienmündigkeit entsteht. Und manchmal muss man auch in die Konfrontation, das wird nichts helfen. Aber die Debatte müssen wir führen, wenn wir die Kinder hier stärken wollen.
Also Ihr Plädoyer, einfach miteinander zu reden, auch wenn es schwerfällt.
Und auch klare Regeln aufzusetzen. Also ich bin totaler Verfechter von Verboten. Meine Kinder haben ganz, ganz wenig Zeit, aber ich habe immer wieder die Debatte, darf es mehr sein, können wir nicht da mal Ausnahme nachmachen. Und eine gewisse Konsequenz, die Karten auf den Tisch legen, erklären, warum ein Verbot sinnvoll ist, wovor man die Kinder schützen möchte, warum sie noch nicht so weit sind und es sukzessive aufgebaut werden kann, ist letztendlich die Grundlage für jedes Verbot, dass die pädagogisch positiv wirken können.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.